Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E.
Hallo zusammen. Jawohl. Herzlich willkommen zu Episode 56, ganz frisch nach dem E-Prix von Hongkong, dem Saisonauftakt in Saison Nummer 4. Ich bin der Philipp und in Hamburg sitzt der Timo und in Berlin sitzt der Tobi. Guten Abend zusammen.
Guten Abend.
Grüßt euch.
Grüezi und hallo.
Na, wie geht's euch, Freunde? Nach diesem doch wahrscheinlich harten Wochenende. Für den Haus und Hof E-Formel-Redakteur ist es wahrscheinlich jetzt nicht so entspannt gewesen, oder?
Das kann man wohl sagen.
Junge.
Also Asienrennen an sich ist ja schon ein bisschen kacke so zum Arbeiten. Asien-Doubleheader ist richtig kacke zum Arbeiten.
Ja, Tobi, wie hast du es geschafft, aus der asiatischen Zeitzone wieder zurückzukommen, hier so nach Mitteleuropa?
Einfach 26 Stunden am Stück wach sein.
Ach so.
Ich war einfach, ist das. Einfach so einfach war das. Ich muss ja kurz, ich erkläre das mal. Also von Donnerstag auf Freitag bin ich so gegen 2 Uhr nachts ins Bettchen gegangen. Hab dann einen schönen Mittagsschlaf gemacht, Freitagnachmittag, und bin dann so 23:30 aufgewacht, eine halbe Stunde bevor es losging, und war dann in Hongkong-Zeit.
Das erinnert mich an den Mittagsschlaf, an dem du die Sendung verpasst hast.
Ja, so ähnlich war das jedenfalls. Ja,
der hat's drauf.
Und dann war ich im Hongkong-Rhythmus bis Sonntag. Beziehungsweise bis Samstagnachmittag, wo ich dann abends noch bei einem Auftritt von einem Komödianten in Berlin war und hab da mir die Show angeschaut, dann die Nachtformel E durchgemacht, dann den Tag irgendwie mit Streichhölzern zwischen den Augenlidern überlebt und bin dann gegen 18 Uhr, so früh wie damals, weiß ich nicht, 2008 das letzte Mal, ins Bettchen gegangen und bin seitdem wieder in deutscher Zeitzone. So wow. Ging das damals.
Was für eine Geschichte. Timo, wie hast Timo hat das, glaube ich, ganz anders gemacht. Es hat von der Seite, von der praktischen
ich war
Seite
komplett angegangen. Wach.
Das wollte ich gerade sagen.
Nur beim dritten freien Training nicht. Genau.
Ja, Timo hat das dritte freie Training verschlafen, Kinder.
War wohl nicht so
schlimm. Ich möchte es bitte für die Nachwelt hier festhalten. Ich verschlafe Podcasts, Timo verschläft seinen eigenen Live-Ticker.
Oh, das ist das Schlimmste. Ich habe das schon wirklich so oft geträumt davon, dass irgendwie Session ist und ich merke so, oh, ist ja Session und ich bin gar nicht im Ticker. Und jetzt war es tatsächlich wirklich so. Zum Glück war es nachts und da sind sowieso nicht so viele Leute im Ticker. Und Tobi hat das natürlich hervorragend gelöst und übernommen. Auf den Jungen ist Verlass.
Ja, ich wollte nämlich auch gerade einwerfen, wer hat denn geschrieben, wenn du es nicht warst? Oder machst du es tatsächlich nicht nur im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich im Schlaf mittlerweile?
Ja, mit den Zehen.
Ja, keine Ahnung, so genau würde ich es gar nicht wissen. Ach, jetzt habe ich, ach, diese Bilder. Nee, was hast denn du für eine Tastatur? Oder hast du so zarte Füße? Ist mir gar nicht aufgefallen. Naja.
Beides.
Ich habe eine gute Fußtastatur. Eine
Tastatur auch.
Ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist auch eine schöne Aussage dazu.
Ja, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Da hatte aber auch Schuhe an. Aber es wäre mir aufgefallen, wenn er jetzt, keine Ahnung, so große Schuhgröße 27 gehabt hätte oder so. Das sieht man doch. Naja. Genug deiner Retail. Wie ist das Wetter bei euch?
Ja, Hamburg.
Die wöchentliche Wetterrubrik.
Regen.
Ja, dunkel. Keine Ahnung, wie es ist.
Ne?
Kalt. Viel
du bist wahrscheinlich geschlafen bis gerade, ne? Ne, ich weiß auch nicht. Also hier ist auch dunkel, aber trocken. Und kalt ist auch. Gut, dann sind wir damit ja durch. Sind wir damit halt. Wir können ja jetzt nach vier Monaten Rennpause auch jetzt einmal ruhig über handfestere Sachen reden als das Wetter, ne? Das ist ja auch.
Ja. Bitte.
Wir tun es einfach endlich. Es ist Winter geworden. Und das sollte eigentlich auch erstmal ausreichen. Wisst ihr, was mich als allererstes total verstört hat, als ich angefangen habe, Formel E zu schauen am Wochenende? Da hat der Olli gesagt, hallo. Und dann kam die Stimme von einem 10-jährigen Jungen. Und ich habe gedacht, Alter, was ist mit Jan Seifert passiert? Und dann war es gar nicht Jan Seifert, sondern Rahel Frey, Audi-Werksfahrerin. Und da bin ich wirklich, also ich war kurz erschrocken, was jetzt da los ist. Und was ist mit Jan passiert? Weiß das jemand? Wo ist der? Geht's ihm gut?
Ich wollte ihm eigentlich mal schreiben über WhatsApp, aber ich habe es vergessen.
Ja.
Und wollte fragen, ob er denn nächstes Rennen wieder dabei ist. Ich denke schon. Jan, wenn du zufällig im Chat bist, melde dich an und sag mal ja.
Der wurde auch so ganz spontan ausgetauscht irgendwie. Also wir haben ja so eine Pressemitteilung bekommen, 2 Wochen vorm Rennen. Und wirklich bis zum Donnerstag war Stand, Olli und Jan machen das, wie immer.
Ja.
Und Jan ist im Urlaub, schreibt hier gerade der Luca im Chat. Das wäre natürlich auch was. Und dann war Stand bis Donnerstag Jan und Olli. Und dann war es dann aber doch Rahel Frey, die überraschenderweise einfach so nach Hongkong gejettet ist. Naja, naja.
Ja,
hörst du das auch gerade, dass der spricht wie ein Roboter? Steht, oder?
Das,
ah, ja.
Das ist Berliner Internet.
Ja.
Ui, jetzt ist aber auch alles.
Ja, es war eine relativ spontane Sache mit der, also zumindest für uns jetzt. Ich habe es auch am Freitag habe ich es von Olli, hat er mir geschrieben, dass die Rahel Frey eben kommentiert, dass Jan gar nicht mit ist.
Ja, ich fürchte, es gibt diverse Soundprobleme heute, Freunde. Ich verstehe euch beide nicht. Was ist denn los?
Ist ja schrecklich. Gott, oh Gott. Robo-Tobi, Robo-Timo, alles Robo.
Robo-Pod.
Scusi.
Tobi W. bemerkt gerade im Chat, jetzt müsste Phil ganz alleine Kasperltheater machen, so wie bei E-Pod Nummer 1. Ja, das sagt sonst immer der Timo.
Apropos, Hongkong.
Hochspannung in Hongkong. Let's do it. Da können wir jetzt mal richtig rangehen hier, ne? Wie war es? Ja, ich würde sagen, war von allem was dabei, oder? Also da ging ja mal richtig ab. Also Samstag sogar noch mehr als Sonntag, finde ich. Sonntag gab es ab und zu auch mal so Phasen, das war ein bisschen wie Formel 1 in ihren besten Zeiten, also kacklangweilig. Ansonsten am Samstag finde ich, das war ein Fest der Formel E.
Absolut. Ja, es war ein sehr würdiger Saisonauftakt, fand ich. Hat echt Spaß gemacht.
Da gab es ja alles. Und ich meine, die haben, weißt du, du denkst immer so, das Härteste, was passiert, ist rote Flagge. Die haben gleich angefangen mit roter Flagge, das musst du ja mal reinziehen. Die haben wirklich alles einfach gegeben. Oder mit Ampeltot. Und Ampeltot. Und Funktot. Und ich weiß gar nicht, wie viel Strom im Akku ist und alles. Also da war schon einiges an Problemchen, auf das ich jetzt aber auch gar nicht alles eingehen würde, ne?
Nee. Fangen wir mit dem ersten freien Training an. Denn, Buemi, Platz 1 im ersten freien Training, da hat man schon gedacht, oh ja, der ist wieder voll dabei und er hat dann auch im zweiten freien Training, glaube ich, hat er dann auch noch den Rundenrekord aufgestellt, einen neuen, im zweiten freien Training war es nicht. Im dritten.
Eine Minute 2,002. Jaha. Die haben
und das Erstaunliche daran,
weil die war so schön zu schreiben.
Ja, das Erstaunliche daran, es hätte eigentlich keiner so richtig damit gerechnet, dass dieses Jahr überhaupt ein Rundenrekord neu aufgestellt würde, weil ja die Schikane leicht verändert wurde und ein bisschen Tempo rausgenommen wurde. Aber spricht wieder für die Entwicklung der Formel E und der Antriebe, dass man da wirklich jetzt diese Zeit aus dem Vorjahr noch schlagen konnte. Trotz einer vorhergesagten, ich glaube eine Sekunde oder sowas haben die Leute geschätzt, wird's langsamer, die Runde. Also Chapeau. Auf jeden Fall Buemi vom Start weg wieder dabei und gleich, großes Ausrufezeichen, Mitch Evans auf 2, was sich ja dann auch so ein bisschen wie ein roter Faden durchs Wochenende ziehen sollte. Jaguar, ehrlich gesagt, auch wie wir es erwartet haben, verdammt stark.
Mhm. Ja, das macht mich so glücklich, dass Mitch Evans endlich wieder in einem guten Auto sitzt. Damals, ja, GP2 hieß die Serie ja damals, inzwischen Formel 2, lief super gut lange, aber es war immer wie so eine Sinuskurve, ging auf und ab bei Mitch Evans. Und es hat mich so glücklich gemacht, nachdem er letztes Jahr in dem Jaguar gesessen hat und bestes Ergebnis war in Mexiko, glaube ich, Platz 4, aber ansonsten kaum Punkte gesammelt. Und dieses Jahr endlich ist Jaguar wieder vorne oder wieder überhaupt vorne dabei im zweiten Jahr, das muss man sich mal überlegen. Ja, wenn man sich natürlich jetzt nur auf die Daten von Hongkong stützt. Man weiß natürlich nicht, wie das Ganze in Marrakesch aussieht beim nächsten Rennen im Januar, aber momentan scheint es so, als wäre Jaguar eines der Top-Teams. Und das ist super gut und das freut auch Mark Webber. Der ist ja nämlich Mentor von Mitch Evans.
Stimmt. Er hat irgendwie sowas gepostet wie junger Padawan, ganz toll oder sowas.
Genau, ja.
Son hat er, glaube ich, geschrieben. My Son.
Oh, genau. Was für eine innige Beziehung.
Ah. Oh.
Mhm. Oh. Das ist wie bei dir. So romantisch. Wie bei mir und Timo. Genau.
Absolut.
Absolut.
Nee, ansonsten.
Ja, so viele Trainings-Highlights gab es
3 und 4. Nicht, ne? Also eigentlich sonst eher so die erwarteten vorne. Plus Edo Motara. Damit haben wir noch nicht gerechnet. Der war schon im ersten Training 8. Und auch das sollte sich ja dann später wie dieser berühmte rote Faden durchziehen. Dazu später mehr. Ansonsten im zweiten freien Training. Dann Evans sogar 1. vor den beiden Audi. Nio stark, Mahindra dann so langsam in Fahrt kommend, DS Virgin langsam in Fahrt kommend. Also es hat sich so ein bisschen entwickelt Richtung Qualifying. Da ging es dann ja wirklich um die Wurst. Und da waren ehrlich gesagt so die hauptsächlich eigentlich die erwarteten Leute vorn. Also in der Super Bowl hatten wir Wern, Bird, Heidfeld, Abt und Rosenqvist, eigentlich wie man es in der letzten Saison auch hätte erwarten können. Erstaunlich, ja,
nur dass keine die beiden Renaults dabei.
Ja, genau. Erstaunlich, dass die Favoriten gestauchelt haben von eigentlich immer, wenn es ernst wurde, in den Qualifyings und im Rennen am Wochenende. Die Grassi nix und die beiden Renault nix. Also vor allem Buemi. Prost ist jetzt nicht regelmäßig in die Super Bowl gefahren, aber Buemi ist ja eigentlich schon ein sicherer Kandidat. Mhm. Von daher erstaunlich.
Da müsste man später vielleicht auch nochmal drüber reden, weil es hat sich auch schon im letzten Jahr irgendwie so ein Trend vielleicht angezeigt, wenn Buemi unter Druck steht. Ja, dann läuft es nicht immer so nach Plan für ihn. Highlight der Super Bowl waren allerdings weder die Fahrer, die da drin waren, sondern die Runde von Jeff.
Der Pole-Setter.
Oh ja. Der Pole-Setter. Meine Güte, der ist da aber wirklich im 90-Grad-Winkel durch den letzten Sektor gefahren. Und dann kam er ausgangs der letzten Kurve auf die Start- und Zielgerade. Sein Glück war, dass die Zeitmesslinie recht früh war. Mhm. Jedenfalls ist er wirklich fast rückwärts über diese Linie gerutscht und hat sich trotzdem noch mit 30 Hundertstel Sekunden die Pole geholt. Also Respekt, wie der.
Wie knapp das wieder war.
Mit
Steve. Wenn man sich mal die Zeiten hier anguckt, in der Super Pole, Wern, Bird und Heidfeld alle eine 1:03:05 irgendwas. Mhm. Heidfeld 2/1000stel langsamer als Bird, der dann später ja gewonnen hat. Krass. Da war auf jeden Fall schon richtig viel los im Qualifying und ich habe mich so richtig gefreut, wie eng das alles beisammen ist und vor allem, dass jetzt auch ja nicht die Favoriten ein bisschen gestrauchelt haben, dass plötzlich neue mit dabei sind, zumindest in den Top 10, die man da nicht so erwartet hätte. Naja, und dann ging es ins Rennen. Ein Spektakulum.
Mhm. So war es von. Wie kommt man da im Ticker eigentlich hinterher? Da ist ja so viel passiert, Timo.
Oh, ich weiß auch nicht.
Na, nach der ersten Runde war ja erstmal Zeit genug für einen Ticker, ne?
Na gut. Irgendwann tun einem die Zehen weh.
Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Also, Rennstart und es kommt mal wieder so zu einem hübschen Stau in Kurve 1. War letztes Jahr schon so, Kurve ist recht scharf gewesen, recht eng und.
Aber erstmal nichts weiter passiert, ne?
Erstmal nichts weiter passiert, bis auf Heidfeld und Turvey. Heidfeld, unser guter alter Startgott, hat sich wieder außen an allen vorbeigeschoben, genauso wie Turvey. Und letzterer hatte allerdings mehr Glück, weil Heidfeld war dann irgendwann in einem Sandwich zwischen Auto und Mauer und musste dann auf die Bremse treten.
Turvey, ja, der ist im Kurvenausgang nicht so richtig losgekommen.
Ja, also auch beabsichtigt, hat er gesagt, weil er eben sonst ja einen Unfall ausgelöst hätte. Ja. Und mit 14 anderen Autos hinter ihm, ja, keine allzu gute Idee. Turvey ist gut durchgekommen und dann ging es erst richtig ab und dann ging es in Kurve 2 weiter direkt. Nee, Kurve 3.
Kurve 2 war noch nichts. Das hat mich auch so gewundert, weil letztes Jahr hat es ja wirklich in Kurve 1 dermaßen gescheppert und in Kurve 2 nochmal so richtig mit die Grassi hinten in Mar rein. Und diesmal war da ja überhaupt nichts. Also zwar ein bisschen Kontakte in Kurve 1, aber alles friedlich, freudlich, schiedlich, friedlich und wie das so heißt. Wahnsinn, und dann kam die Schikane.
Dann kam die Schikane, ja, genau. Und
dann kam die Schikane.
Da ging es dann mal richtig los. Und
dann kam Trulli Train.
Ja. Ja, da war der
Lotti Train.
Der Lotti Train, ne? Da war erstmal irgendwie.
Der Lotti Train.
Lotterer in der Wand und hinter ihm, keine Ahnung, Evans, Brust, Mortara, Gianni. Und dann konnte er nicht zurückfahren, weil die ja alle hinter ihm waren. Und dann konnte er auch nicht vorwärts fahren, weil ja vor ihm die Mauer war. Und ja, dann hat man sich gefragt, was macht man jetzt? Und dann rote Karte, ne? War erstmal Schluss. Das war dann so irgendwie eine ganz kurze erste Runde, würde ich sagen. Woraufhin sich dann alle in der Boxengasse gesammelt haben.
Ja, da war übrigens ja auch Chaos. Ein Wort kurz zu dieser Schikanenszene noch, weil das im Fernsehen auch nicht so rüberkam. Es gab ja einen Übeltäter, der sich da in der Mitte durchgezwängt hat, ich glaube es war Piquet, ist dann auch so ein bisschen mit dem Seitenkasten angeeckt an der Begrenzung und hat dann eben dementsprechend Lotterer in die Wand gedrückt. Also es war überhaupt nicht Lotterers Schuld, der hätte die Kurve gekriegt, aber musste halt Piquet ausweichen. Also Piquet ist ohne Strafe davongekommen. Sei mal jetzt so dahingestellt, ob eine Strafe hätte sein müssen oder nicht, aber auf jeden Fall nicht Lottis Schuld und auch nicht die derer dahinter.
Na, der dahinter so war gar nicht. Ja.
Tja, und dann ging's an die Box und da war schon wieder großes Chaos. Weil es waren ja eben jetzt 4, 5 Autos da in dieser Schikane stationiert und dann hat die Rennleitung überlegt, in was für einer Reihenfolge starten wir das Rennen denn jetzt wieder neu? Und haben dann gesagt, okay, wir nehmen, wie es im Regelwerk steht, den letztmöglichen Zeitpunkt, an dem man es hätte feststellen können. Und hat dann, nachdem sie alle in der Boxengasse bis auf Maro Engel aufgereiht haben, ich weiß auch gar nicht warum, irgendwie die letzten 4, 5 Fahrer noch eine ganze Runde um die Strecke geschickt. Was ich auch echt krass fand, weil das sah dann aus wie damals in Peking 2014, als es noch diese Einführungsrunde gab.
Die einzige Einführungsrunde in der Formel-E-Geschichte.
Ja, kurz zur Erklärung, die Autos haben natürlich nur eine gewisse Menge an Energie in der Batterie. Und wenn man eben eine Einführungsrunde fahren muss, verballert man schon eine ganze Runde an Energie. Und die mussten jetzt so eine zweite Einführungsrunde fahren, haben Ewigkeiten dafür gebraucht. Also den hättest du, glaube ich, echt die Reifen wechseln können, als die da um die Runde gegurkt sind. Haben sich dann hinten angestellt und sich geordnet und dann ging es hinter dem Safety Car wieder los.
Ja, die anderen haben natürlich alle gespart, weil es ja dann die erste Runde gab es ja den Restart hinterm Safety Car. Natürlich in gemäßigtem Tempo, also da konnte man ein bisschen Energie gut machen, sozusagen von den Berechnungen her. Aber die sich quasi entrunden durften, wieder zurückrunden durften und hinten anschließen mussten, hatten halt diese eine Runde mehr. Also klarer Nachteil.
Tja, da bin ich mir nicht so sicher. Das sieht auch der Tobi im Chat so, denn die anderen haben die Runde auf der Strecke schon absolviert, oder?
Na und die anderen, aber die,
ja, die mussten ja auch zurückfahren.
Die mussten auch zurückfahren. Und dann langsam, standen die ganz hinten und sind vorbei am Feld und nochmal eine ganze Runde hinten dran, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, ich weiß nicht.
Meine auch.
Ich weiß es nicht, habe ich nicht gesehen. Da sage ich mal lieber nichts dazu, ne? Und dann ist man hinterm Safety Car gestartet, weil nochmal stehender Start ist jetzt keine Option, oder wie?
Ja, weil so chaotisch war, vermute ich.
Mhm. Ich mag ja Safety Car Starts gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe gar keinen Freund von. Aber da werde ich ja natürlich auch nicht gefragt. Aber was sie dann gemacht haben, ist, der Neustart war dann quasi schon Runde 4, ne? Sozusagen.
Der Neustart.
Schön durchgezählt.
Ja.
Wie sie jetzt dann aber 4 Runden da zurückgelegt haben in der Zeit bis zum Neustart, ist mir nicht ganz klar.
Naja, dann ging es auf jeden Fall endlich los mit der Strecken-Action und einem Duo vorne, was wirklich auf Messerschneide gekämpft hat, sich gut abgesetzt hat, nämlich Bird und oder erstmal zu dem Zeitpunkt noch Wern und Bird. Die ehemaligen Teamkollegen von Virgin haben sich da richtig schön Saures gegeben. Bird ist immer dran geblieben, direkt im Windschatten, also eigentlich die ganze Zeit unterhalb oder innerhalb von einer Sekunde und hat dann letztlich irgendwann den Angriff gestartet, beherzt in der Innenseite rein in der kleineren Schikane, also in der zweiten Schikane der Strecke und ist dann vorbeigekommen. Tolles Manöver, hat dann die Führung übernommen und dann war es einfach wieder so ein typischer Bird-Tag, wie an seinen anderen Rennsiegen, dass er vorwegfährt und einfach dermaßen konstant schnell fährt. Das war beeindruckend.
Und umso beeindruckender war es eben auch, wie die Fahrer in diesem ersten Stint mit der Energie umgehen mussten. Weil durch dieses ganze Tohuwabohu, eines der schönsten Worte der deutschen Sprache, übrigens jetzt hier so war angemerkt, Tohuwabohu, was wollte ich sagen? Durch das ganze Chaos mit dem Safety Car und dem Rennabbruch ist die Telemetrie ausgefallen. Alle Daten waren weg. Es gab sowieso schon richtig schlechten Funk, einfach schon wegen den Hochhäusern, die da umher standen. Und dann haben die Teams auch noch keine Daten gehabt. Und die Fahrer mussten wirklich auf eigene Faust schauen, was ist mein Energieziel für diese und die nächste Runde. Und selbst mal schauen und fühlen, wo man am meisten Energie sparen kann. Und das ist natürlich besonders für die Rookies schwer gewesen. Und dann sich eben noch versuchen, an einem Vordermann vorbeizuschieben. Also Respekt.
Ja, gleich hohe Anforderungen. Und es waren ja insgesamt 5 Rookies, glaube ich, im Feld, von denen es die meisten auch nicht so richtig gut hingekriegt haben, muss man sagen. Also allen voran, Gianni und Lotterer sind gar nicht so richtig zurechtgekommen irgendwie. Hatten wirklich Schwierigkeiten. Lotterer hat jetzt auch im Nachhinein gesagt, habe ich vorhin auf Autosport gelesen, man bemerke übrigens dreifacher Le Mans-Sieger, Formel 1 gefahren und so weiter und hat gesagt, das ist die größte Herausforderung, die er je in seinem Leben gehabt hat, irgendwie im Rennwagen. Also, hat man gemerkt.
finde ich auch ganz interessant im Lichte der Aussagen aus dem September des letzten Jahres. Formel E ist mehr Philosophie als Sport.
Ja, André Lotterer.
Ja. Ja, durfte sich
ein Mann
jetzt
der tausend Gedanken.
Genau, durfte sich jetzt mal mit der Realität konfrontieren.
Ja, und bei Gianni ist es natürlich echt bitter, weil, naja, Dragon habe ich so das Gefühl gehabt, ich schiebe jetzt mal kurz hier so einen kleinen Dragon-Rant rein, da habe ich so das Gefühl gehabt, alle haben sich in der Sommerpause entwickelt und alle haben am Auto gearbeitet und Fortschritte gemacht, bis auf Dragon, die sind immer noch auf dem Stand von Saison 3. Und Gianni, dem sein Tag, der war schon gelaufen nach dem ersten Training, der hatte einen Unfall, musste die Batterie wechseln, wurde dann strafversetzt und hat dann noch eine Zeitstrafe beim Boxenstopp absitzen müssen dafür. Und trotzdem war der so, ja, 1,3 Sekunden pro Runde im Schnitt hinter dem ganzen Feld. Und ja, hat dann irgendwann später, glaube ich, gesagt, ich glaube, das war Gianni, jede Runde 3/4 Zehntelsekunden auf der Geraden zwischen Kurve 1 und 2 verloren.
Puh, das ist krass.
Oh je, Dragon. Das ist so
ein, ja, hätte
so
ich auch nie Moment gedacht. Ich dachte irgendwie so ein bisschen, jetzt Faraday Future ist weg, so ein bisschen der Klotz am Bein und dass es wieder so läuft, weil man muss ja mal bedenken, die sind in der ersten Saison waren die Vizemeister als Team und auch in der zweiten Saison, ich glaube Dritter oder Vierter oder so, also auf jeden Fall immer noch ganz gut dabei. Und dann letztes Jahr haben sie halt so ordentlich abreißen lassen zur Konkurrenz. Und jetzt sind sie irgendwie wirklich die einzigen, so wie es scheint, die wirklich hinterherfahren. Wir hatten im letzten Jahr mit Jaguar, Andretti, Dragon, Venturi, hatten wir 4 Teams eigentlich, die so um die goldene Ananas gekämpft haben und deutlichen Unterschied oder deutlichen Rückstand auf die Spitze und das Mittelfeld hatten. Aber jetzt, mittlerweile, ist es eigentlich nur noch Dragon und alle anderen sind relativ nah beisammen. Bitter, ja, für Gianni und auch bitter für D'Ambrosio, der ja eigentlich auch zu den besten Fahrern zählt, wie wir aus den ersten Saisons wissen.
Dafür hat Dragon, glaube ich, die schönste Lackierung. Immerhin ein bisschen Trost.
Ein bisschen Trost. Die Christbaumkugelrote.
Christbaumkugelrot. Ja,
aber ich finde die weiße geiler.
Du findest die weiße geiler?
Doch, ich glaube, ich finde die weiße Jack geiler. Jack Nichols, dir abgehört.
Echt? Der findet die auch geiler? Nee, ich finde die wirklich
geiler.
Ja,
der geiler hat das auch gesagt.
Ja, ich glaube, der Tobi fand die zuerst geiler.
Ich fand die zuerst geiler.
Ich bin ja kein.
Ich wurde ja erwähnt, ne? Jetzt hier mal, wo wir gerade bei Jack Nichols sind und der Formel E-Übertragung. Ich wurde ja in der Nacht erwähnt im Fernsehen, Mama.
Tatsächlich.
Ich habe einen Tweet geschickt an ihn und wurde vorgelesen.
Ah ja.
Was hast du getwittert?
Ganz ausgeflippt. Dass die Bremsscheibe von Lucas Di Grassi leuchtet. Und glüht, weil so heiß.
Okay. Es war wohl kein besonders spannender Moment, dass er sich gedacht hat. Das lese ich jetzt mal vor.
Nee, der fand es ganz spannend, dass sie auf einmal glüht.
Ja.
Aber naja.
Aber leuchten die nicht immer beim Bremsen?
Naja, aber eigentlich in der Formel E ja nicht.
Ja, er sollte ja eher mehr rekuperieren als bremsen, ne?
Ja, war auch vorne.
Ach so,
da wird ja nicht rekuperiert. Die haben ja vorne keinen Motor. Aber logisch. Bisher hat man das noch nicht. Mir ist das noch nicht aufgefallen, dass eine Formel E Bremse glüht.
Vielleicht waren es LEDs. Müssen wir mal nachforschen.
wo du gerade ist gerade ein bisschen off Topic, aber wo du gerade das Stichwort sagst, vorne kein Motor. Ich habe jetzt ein Interview gelesen, wo Agag bestätigt hat, dass ab Saison, ich glaube 8 2021 oder so, ist sowohl mehr oder weniger beschlossen, dass der Allradantrieb kommt. Sprich auch Frontmotor mit Rekuperation über alle 4 Räder oder über beide Achsen. Und man überlegt, ob man es zur Eigenentwicklung freigibt, vorne die Frontbatterie. Es gibt nach wie vor, die Hauptbatterie wird Einheitsteil bleiben, so wie es aussieht. Übrigens wird auch die Aerodynamik immer Einheitsware bleiben. Und man überlegt bei der Formel E, ob man dann die Front Batterie, also weil da ja Energie rekuperiert wird, ob man die den Entwicklern zur Entwicklung freigibt. Und ich hoffe, man hat das jetzt verstanden. Ja, es soll wohl eine Frontbatterie geben.
Nicht ein Frontmotor? Eine ganze Frontbatterie noch?
Soweit ich weiß, ja.
2 Motoren, also das 2 Batterien oder 2 Batterien für einen Motor?
Da würde ich ja aber dann eher die Energie in die Batterie nach hinten rekuperieren und vielleicht einen Inverter vorne dran haben, wo man dann so kurz zwischenspeichert.
Naja, gut, aber bist du ja auch nicht gefragt jetzt mal wieder, ne? Wie das immer so ist. Was mir jetzt zwischendurch passiert ist, dass ich gar nicht mehr weiß, wo im Rennen wir jetzt eigentlich waren.
Kurz vor den Boxenstopps waren wir.
Ah ja.
Uff, wollen wir nicht zum Zieleinlauf?
Ja, wir können ja vorher mal was noch erzählen.
Was ist denn da noch passiert?
Naja, Bird hat zum Beispiel noch seine Durchfahrtsstrafe bekommen, nachdem er beim Autowechsel irgendwie ein paar Sachen verkackt hatte.
Stimmt.
Ja.
Der ist in die Box abgebogen und naja, da ist halt einfach nicht so viel Verkehr an so einem Rennwochenende. Und da fahren die Autos eben seltener rein in ihre Garage. Und Sam Bird biegt eben ab und lenkt nach links ein. Nur das Auto fährt geradeaus weiter.
Ja, aber rutschig. Bird,
ja, rutscht dann auf diesem staubigen Asphalt ja in die Wand von seiner Garage, nimmt doch irgendeinen Mechaniker mit, steigt aus dem Auto aus und wechselt ins zweite Auto und fährt weiter. Dafür hat er später eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Das war der Fehler, weil im Regelwerk steht, man da muss das Auto innerhalb der Garage wechseln. Hätte ich auch nie gedacht, dass man dafür mal eine Strafe bekommt, weil das ist ja so obvious, dass man irgendwie in der Garage das Auto wechselt. Aber
doch, wenn ich jetzt mal richtig klug scheißen darf gerade, das gab es in Saison 1 oder 2, ich glaube Saison 1, Nick Heidfeld Putrajaya, da hat er einen Unfall gehabt, ja Saison 1, da hat nämlich unsere gute alte Koksnase, Franck Montagny, in die Wand gedrückt und er war dann quasi verunfallt. Und ist dann zurück zur Box gefahren, ist ins andere Auto gestiegen und wieder losgefahren. Und dann hat er eine Strafe gekriegt, beziehungsweise wurde, glaube ich, sogar disqualifiziert, weil er eben außerhalb der Box sein Auto gewechselt hat.
Das ja, und sogar, gar nicht mehr im Kopf. Sogar noch mehr außerhalb, als Sam Bird das gemacht hat.
Und als Folge ja, von diesem Sam Bird-Unfall, genau, und als Folge von diesem Sam Bird-Unfall haben die Teams dann am nächsten Tag angefangen, vor ihren Garagen Cola-Dosen und Flaschen zu entleeren, in der Hoffnung, dass das alles ein bisschen mehr klebrig ist auf dem Boden und dass die Autos da besser einlenken können. Da gab es eine Verwarnung von der Rennleitung, nichts formal, sondern ist auch kein Dokument erschienen oder irgendwas, informal, informell heißt es doch.
Ja.
Und ja, die Rennleitung auf die Teams zugegangen und gesagt, ey, hört auf mit euren Cola-Dosen und Cola-Flaschen, das bringt doch eh nichts. Naja.
Umweltverschmutzung.
Aber witzige Story.
Ja, aber das Geilste an der Durchfahrtsstrafe war ja, dass er als Erster reingegangen ist, durch die Box gefahren ist und auch als Erster, so als Leader of the Pack, auch wieder rausgekommen ist. Der hat dermaßen überlegen angeführt, dass es ihm eigentlich gar nicht geschadet hat.
Ja, wobei so viel war es gar nicht. Das ist ein Mysterium hier von Hongkong oder eine ganz Besonderheit von Hongkong, dass die Boxengasse quasi eine Abkürzung ist und so kurz ist, dass man da 7,3 Sekunden, wie Tobi gerade im Chat schreibt, nur braucht für diese Durchfahrt der Boxengasse. Mhm. Und da hat er quasi keine Zeit verloren. Virgin hat es echt clever gemacht und hat sich überlegt, Mensch, die setzen wir lieber direkt jetzt im Rennen ab, die Strafe hier, weil uns das nur 7,3 Sekunden kostet. Alle, die das nicht im Rennen gemacht haben, zum Beispiel Maro Engel, der eine Durchfahrtsstrafe gekriegt hat, haben nach dem Rennen, ich meine 22 Sekunden waren es, draufgekriegt für diese Durchfahrtsstrafe. Also eine Zeitstrafe addiert, was dann am Ende halt das Dreifache war. Also Virgin sind die einzigen, die das während des Rennens so richtig, glaube ich, realisiert haben. Und tja, clever. Hat ihm den Sieg gebracht.
So kann's gehen, ne? So kann's gehen. Ja, was passiert sonst noch? Da war ja eigentlich nur noch Engels Maximum Power Overuse Strafe letzten Endes, ne?
Und total ärgerlich. So genau. Ein gutes Rennen gefahren.
Ja.
Da hat man schon gesehen, der Venturi kann was die Saison und Maro kann auch was. Und dann lag er auf Platz 4 und hat dann diese leidige Maximum Power Overuse Strafe gekriegt, wo ein Fahrer nichts für kann, was einfach eine Motoreinstellung irgendwie ist, in der Software wahrscheinlich. Dass kurzzeitig mehr Energie als die erlaubten 180, mehr Leistung als die 180 kW abgerufen werden. Was dann natürlich Strafe gibt.
Ja, was auch recht bizarr war, weil das Maro nach dem Rennen gesagt hat, ja, möglich ist es, keine Frage, aber Maro hat nach dem Rennen gesagt, es hat sich eher so angefühlt, als hätte sein Auto im Laufe des Rennens 50, 60 Kilowatt verloren. Mhm. Und das sind halt schon ein paar PS, das ist... Naja, recht komisch gewesen. Ein kleines Wort zu unseren alten Herren, Buemi und Di Grassi noch. Die wurden nämlich richtig vom Pech verfolgt, zumindest am Samstag. Beide Male kurz vor den Boxenstopps Auto-Shutdown, bei Buemi war es, glaube ich, ein BMS-Shutdown. Bei Lucas Di Grassi gehe ich mal auch davon aus. Da habe ich anfangs noch gedacht, oh Gott, was ist, wenn der jetzt einen Power-Ramp-Down hatte, so nennt sich das. Also wenn man die Batterie komplett leer fährt, da sind dann noch 4 Kilowattstunden drin, dass man das Auto zurück an die Box retten kann. Aber mit denen darf man de facto nicht im Rennen fahren. Also die Batterien 28 Kilowattstunden stark, drin sind aber eigentlich 32.
Genau, und Ramp-Down gibt es ja seit Saison 3, glaube ich, ne? Dass man quasi, dass das Auto kurzzeitig stoppt, ich glaube für 5 Sekunden, und erst dann kann man weiterfahren, dass es also auch eine Strafe gibt und halt für jeden ersichtlich ist, der Akku ist jetzt wirklich leer und man kommt mit der Energie nicht mehr durchs Ziel regelkonform. Das gab es ja bei Stefan Sarrazin in London bei Finale in Saison 2, dass der eigentlich mit unter 0% Energie noch als erster ins Ziel gefahren ist und man dann im Nachhinein ihn erst degradieren musste. Daraufhin hat man diese Regel eingeführt.
Inzwischen muss man sogar die Bestätigung vom Rennleiter, glaube ich, haben, dass man wieder losfahren darf. Das ist jedenfalls bei beiden passiert, beziehungsweise dieser BMS, Batterie-Management-System, Ausfall kurz vor den Boxenstopps. Bei Di Grassi waren es wirklich keine 500 Meter, bevor es zum Autowechsel ging. Bei Buemi ein Kilometer vielleicht mehr. Also richtig ärgerlich, und damit war das Rennen dann auch gelaufen. Ja, bittere Geschichte. Dafür hat Daniel Abt dann die Punkte am Samstag für Audi mitgenommen. Und ich glaube, Renault Edams ist fast punktlos geblieben, wenn es nicht noch diese eine Disqualifikation, glaube ich, gegeben hätte. Von einem aus den Punkten. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
Ja, Engel.
Engel war es, genau.
Der Mario.
Der Mario Egel.
Mario Egel. Genau, der hat dann seine Zeitstrafe aufgebrummt bekommen, und der wäre ja eigentlich, eigentlich wäre er Vierter geworden und musste dann als 14. letzten Endes durchs Ziel gehen, was auch, glaube ich, seine Startposition war, wenn ich mich nicht irre. Hat also eigentlich ein Hammerrennen gefahren. Und im Endeffekt ist er aber dann da rausgekommen, wo er auch gestartet ist. Naja, nicht ja, so geil.
Am Ende war er dann 13. in der Wertung. Was man noch sagen muss, dadurch ist eben, wie gesagt, Prost nach vorne gerutscht. Ich glaube, der ist vorher auch schon Platz nach vorne gekommen. Auf jeden Fall gerade so in die Punkte, sonst wäre es das erste Rennen von Edams ohne Punkte gewesen. Und dadurch Piquet vorgerückt, Nelson Piquet Jr. auf Platz 4 und damit schon mal das beste bis dahin Jaguar-Ergebnis der Teamgeschichte eingefahren. Was aber nicht lange halten. Kommen wir zu Rennen 2.
Warte mal, ich würde gerne noch zwischen Ende Rennen 1 und Anfang Rennen 2 würde ich gerne noch mal einen Blick auf mein Lieblingsthema, den Fanboost, werfen. Hatten nämlich am Samstag Daniel Abt, Kamui Kobayashi und Luca Filippi. Und jetzt?
Das ist die perfekte Überleitung zum Sonntag, denn am Sonntag haben wir den Fanboost gewonnen. Kamui Kobayashi, Luca Filippi und Daniel Abt.
Ganz genau. WTF.
Erstaunlich. Ja, welche Überraschung.
Das ist ja erstaunlich. Naja, gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich habe das schon aufgegeben inzwischen.
Ja, Jack, überprüf das doch bitte mal.
Tja, meine Jack.
Naja, Ripper. Ansonsten, also was wir das Interessanteste oder ein sehr interessantes oder ich meine ein erwähnenswertes Ereignis am Sonntag, dem Rennsonntag, ist natürlich Daniel Abts 25. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Ja.
Und dann haben wir noch gelernt, man kann auch in einem Rennen gleich 2 Strafen kassieren. Hat nämlich der Bird dann gelernt, ne? Einmal hat er seine Strafe im Rennen als Durchfahrtsstrafe abgeleistet, weil er das Auto gewechselt hat, ohne dass beide Autos in der Box standen. Und dann musste er ja am Sonntagsrennen 10 Startplätze weiter hinten starten wegen, ich sag mal, gefährlichen Fahrens in der Box.
Ja, ärgerlich für ihn. Weil hätte natürlich mit der Pace, die der Virgin hatte und so, hätte er natürlich auch wieder um den Sieg kämpfen können, wäre er denn weiter vorne gestartet. Aber das war nicht der Fall. Denn im Qualifying lief es eigentlich, ja gut, er ist Fünfter geworden. Er ist in der Superpole wieder mitgefahren. Ja, und hat dann letztlich irgendwie Platz 5 erreicht, wurde dann noch zurückversetzt in der Startaufstellung um 10 Plätze. Da war das dann schwierig mit dem Sieg.
Mhm.
Ich glaube, sogar Vierter wurde. Ich glaube, der war schneller als Daniel Abt oder so. Aber tut am Ende auch nichts zur Sache.
Es war 1-3-1-0-9 gegen 1-3-7-1-5.
Ja, stimmt. In der Gruppenphase war er Fünfter, glaube ich. Ja.
Tut auch nichts zur Sache. Shuffle, Strafen hin und her. Bird ist von 13 gestartet, nachdem er am Vortag das Rennen noch gewonnen hat. wer in der in den ersten zwei Reihen stand, das war ja das, also verkehrte Welt. Rosenqvist auf 1, das ist jetzt keine große Überraschung gewesen. Rosenqvist ist immer stark gewesen. Er hat gesagt, er hat sich auf der Bremse nicht so wohl gefühlt am Wochenende. Er hat nicht wirklich das Vertrauen gefunden, ähnlich wie Maro Engel übrigens auch. Aber trotzdem Pole Position für Felix Rosenqvist, immer Hindra. Dann in der ersten Startreihe mit ihm gemeinsam Eduardo Mortara im Venturi. Daniel Abt auf Platz 3, auch sehr gute Leistung. Und dann Mitch Evans auf Platz 4. Da ist er wieder, der Mitch.
Der eigentlich sogar noch besser war. Denn Evans war in der Gruppenphase vom Qualifying, hat er die Bestzeit gesetzt, und zwar mit Chapeau, also 1,3 Zehntel ungefähr, vor Abt sich als erster qualifiziert für die Superpole. Da haben schon alle mit den Ohren geschlackert, was da plötzlich mit dem Jaguar im Qualifying-Modus geht. Und dann in der Superpole wieder ganz stark unterwegs. Da hat es leider nicht ganz gereicht, war dann knapp langsamer als Rosenqvist, aber hat seine Zeit wurde gestrichen, nicht wahr?
Glaube, ja, habe ich so im Kopf, glaube ich.
Ja, in der Superpole, weil er auch wieder dieses Maximum Power Overuse, also er ist über seine 200 kW hinweg und deswegen wurde seine Rundenzeit gestrichen. Also statt Startplatz 2 war es dann am Ende Startplatz 4, weil Bird ja auch zurückversetzt wurde.
Genau.
Dadurch vorgerückt in die Top 5 Lynn. Ja, es ist ein Strafendschungel.
Ich blick da nicht mehr durch. Da müssen wir später auch nochmal zukommen, wenn wir ans Ende vom Rennen sind.
Ja, auch schon, so in 8 Minuten.
Schon bald. So. Schon bald, genau. Ja, mal gucken. Ja. Sonntag war ja nicht so wild wie Samstag. Ne? Müsste ja jetzt eigentlich theoretisch schneller gehen. Sag mal, erinnere ich mich falsch oder sind die hinterm Safety Car gestartet am Sonntag?
Mhm. Nachdem sie eigentlich an der Startampel standen und das Ding dann aber nicht angehen wollten.
Ja, komisch.
Das war der Oberhammer, weil die haben ja jetzt ihre neue tolle Formel E Einleiter, Rennleitung,
das ist so geil.
Wo dann so die Rennleitung ist und auf die Knöpfe drückt und hier Grand Marshal,
Safety Car,
ready.
Safety Car, Medical ready.
Oh, check.
Ready.
Check.
Und dann, Benoit Dupont, ready.
Genau, und dann endet das Ganze mit den Worten Initiate Start Procedure. Leite Startprozedur ein. So.
Und dann erstmal nüscht.
Und dann Spannung, Spannung, Spannung. Der EJ hat schon zum vierten Mal diese spannende Musik angestimmt, bis dann irgendwann der Rennleitung aufgefallen ist, Kacke.
Da stimmt was
nicht. Die Startampel geht nicht an. Oh, was machen wir denn jetzt? Und dann ist das Safety Car rausgefahren aus der Box, hat sich da zwischen den Autos durchgeschlängelt. Ich habe keine Ahnung, warum, wie es da irgendwie gepasst hat. Das war so eng. Da habe ich echt auf dem Stuhl gesessen und die Arschbacken zusammengekniffen, weil das war wirklich, wirklich knapp an einigen Stellen. Und dann ist die erste Runde hinterm Safety Car gewesen und ab Runde 2 ging es dann richtig los. Und wie es da losging.
Da ging es richtig los, denn alle denken so, Mensch, also habe ich vor allem gedacht, hatte im Ticker auch schon Rosenqvist als klaren Favoriten auserkoren und dann sind natürlich nach dem Start die Bremsen und sowas noch recht kalt und dann verbremst sich Rosenqvist als Pole-Sitter bei der Anfahrt auf Kurve 1 und schmeißt seinen Wagen weg und dreht sich und ja, da hat sich der Edo
vorbeiziehen lassen.
Hat sich der Edo gedacht, ja, aber dazu müssen wir auch was sagen, das halbe Feld vorbeiziehen lassen und nicht das Ganze, denn er stand ja da quer und es sind dann ein paar durchgefahren und der hat sich dann irgendwann gedacht, Mensch, ich will nicht noch mehr verlieren, da fahre ich jetzt einfach mal los. Und dann kam es natürlich zum Kontakt, weil er dann anderen Autos vorgefahren ist, ich glaube Luca Filippi, wenn ich mich nicht täusche, der dann dadurch Schaden genommen hat und einige dahinter eben auch Nachteile. Also ich hätte da eine Strafe für Rosenqvist erwartet und auch für richtig gehalten.
Obwohl man da auch vielleicht nochmal einsteigen müsste und sagen sollte, dass Filippi zusammen mit zwei anderen Fahrern, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, dass die three wide in die erste Kurve gegangen sind. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch hat. Drei Autos nebeneinander jedenfalls.
Genau, so und heißt das auf Deutsch.
So heißt das.
Du. Es ist nicht ganz so griffig, aber genauso wahr.
Na gut. Und Rosenqvist wäre von einem dieser drei Autos sowieso abgeräumt gewesen. Und deswegen hat er sich entschieden, fahre ich einfach los, hat Felipe den Bodycheck gegeben und
dessen Aufhängung dabei übrigens gebrochen ist.
Ich glaube noch nicht mal dabei, also vielleicht dabei, spätestens in Kurve 2, da gab es nämlich nochmal Kontakt zwischen den beiden.
Mhm.
Und spätestens da ist Filippis Rennen dann gelaufen
gewesen. Ich glaube, das war eher da. Also in meinen Notizen war sein Einfädelcrash mit Piquet, aber da kann ich mich natürlich auch getäuscht haben. Ich glaube immer an das, was ich aufgeschrieben habe. Aber in der folgenden Runde hat er dann Filippi in die Wand gecheckt und ich nehme mal an, dass er dabei dann das Auto demoliert hat.
Ja, ganz interessante Anmerkung aus dem Chat gerade eben. Die Leute, die in Kurve 1 überholt haben, haben alle unter gelber Flagge überholt, was eigentlich verboten ist.
Ah.
Ja, das ist immer so, im Getümmel sieht es wahrscheinlich keiner.
Aber wer hat denn in Kurve 1 überholt?
Ja, nicht jeder bestraft werden.
In Kurve 1 hat eigentlich hat auch keiner überholt. Die sind ja alle schön aufgefädelt hintereinander weg, weil ja gar kein Platz war, weil ja der Rosenquist da stand.
Ja, aber das ist ja, da waren ja 3 wide. Also da muss ja schon jemand überholt haben.
Ach so, ja, da weiter hinten, ne? Stimmt.
Ja. Naja, wie dem auch sei, Edo hat quasi dann profitiert und hat die Führung übernommen. Daniel ist auch mit durchgeschlüpft und die beiden haben sich dann so richtig schön abgesetzt. Konnten also, hatten so ein bisschen einen Blocker hinter sich mit Mitch Evans, der ein gutes Rennen gemacht hat, aber die Pace des Jaguars im Qualifying saustark, im Rennen so lala. Zumindest jetzt nicht mit den beiden vorne mithalten können. Und dementsprechend haben sich die beiden abgesetzt. Vorsprung war jetzt nicht besonders groß die meiste Zeit bis zum Boxenstopp, aber Ab war auch nie so wirklich in Angriffsposition.
Tja, bis es dann irgendwann in die drittletzte Runde ging und dann, ja, die Hölle losgebrochen ist.
Die drittletzte Runde, da sind wir schon, wow. Das geht aber geht ja richtig schnell jetzt hier.
Zwischendrin ist ja nicht viel passiert. Hier und da mal
das Manöver. Irgendwie genau, ein paar Manöver, so klassische Buemi-Überholmanöver, ne, so dran vorbei und gucken, dass der andere bremst. Und irgendwie ist das die Grassi auch Hälfte des Rennens mal nochmal stehen geblieben, ne? Oder hat man das schon gesagt?
Genau das gleiche wie am Samstag.
Genau, nämlich wollte ich nämlich gerade sagen, das haben wir ja jetzt quasi an 2 Renntagen 2-mal erlebt, dass die Karre einfach stehen geblieben ist.
Ganz kurz vor dem Boxenstopp.
Genau, da hat er 20 Sekunden verloren. Hat er schön auf 4 gelegen und ist dann, glaube ich, irgendwie auf 10, 11 irgendwie sowas zurückgefallen. Ist natürlich
gut, aber nur auf 4 gelegen wegen der Boxenstopps. Er war ja eigentlich außerhalb der Top 10. Also weil die vor ihm schon gestoppt hatten.
Ah ja, gut.
Da war, war einfach Hopfen und Malz verloren am Wochenende.
Ja, Audi, ne? Was ist da los? Das ist nicht so richtig gut, ne? Gut, dann war da natürlich nicht viel. Ganz erheiternd fand ich noch irgendwie Runde, ich glaube 32, das Missverständnis beim führenden Mortara, der von hinten einen Mahindra im Spiegel gesehen hat und hat gedacht, ui, ich muss aufpassen, dass der nicht vorbeikommt. Es war jetzt halt aber blöderweise Heidfeld, der gerne wieder in die richtige Runde kommen wollte. Naja, hat dann über Boxenfunk gesagt bekommen, the car behind you is not for position. Und dann hat er auch verstanden, dann war, glaube ich, alles wieder gut. Aber war ganz lustig. Der Heidfeld hat sich wahrscheinlich ziemlich gewundert, was da losgegangen ist.
Das Witzige war, dass das Heidfeld halt wirklich dran geblieben ist über viele, viele Runden. Der hat dann irgendwann kurz vor Schluss, vielleicht 5 Runden vor Schluss oder sowas, erstmal nachgelassen und ist dann ein bisschen zurückgefallen, hat dann Abt eben vorbeigelassen. Aber der hat wirklich gebissen wie so ein Terrier und hat wahrscheinlich Edo Mortara auch gedacht, was will denn dieser Spinner da hinter mir? Lass mich doch in Ruhe.
Genau.
Alles, ich weiß auch gar nicht, wann Nick dann weg war. Der war ja irgendwann einfach aus dem Bild. Ist der vorbeigefahren eigentlich? Oder?
Ich glaube,
er
ist
vorbeigefahren ist der, glaube ich, nicht. Der ist, vielleicht hilft uns da jemand im Chat, was mit dem passiert ist, warum der zurückgefallen ist.
Kann ich
nicht. Ich weiß es, gesagt, gerade nicht.
Naja, vorletzte Runde hat er gesagt, hier der Tobi vorhin, ne?
Ja, drittletzte war es.
Drittletzte Runde. Dann springen wir doch jetzt dahin. Haben wir ja soweit durch, ne? Abt, hier, wo ich gerade gesagt habe, Audi, was los? Abt war natürlich richtig geil im Audi, ne?
Boah.
Muss man mal sagen. Ganz feines Rennen.
Armer Typ, ey. Ja.
Und dann hat er sich gedacht, jetzt habe ich nur noch den Mortara vor mir, ziehe ich hier mal einen Fanboost. Hätte er sich sparen können, weil er mich gleich in der Kurve danach Mortara sich gedacht hat, na gut, ich drehe mich mal, gucken, wie das ist. Und hat den Platz quasi hergeschenkt. Das ist natürlich dann auch bitter, wenn du in Runde 43 von, was waren es, 45? Dann das Ding irgendwie dann doch noch wegschmeißt. Das ist natürlich super ärgerlich.
Richtig, richtig ärgerlich. Und vor allem auch, wie er selber sagt, ja, dumm. Also er hat gesagt, das war so eine dumme Aktion von mir. er hat halt, man hat das an den Zeiten auch gesehen, er war eigentlich, wie er das Rennen unterwegs war, konnte er den Vorsprung immer halten auf Abt und dann hat Abt die letzten Runden richtig Gas gegeben, ist dann ein bisschen rangekommen auf unter 2 Sekunden und dann war es plötzlich wieder gleichbleibend. Da hat Mortara wieder auf die Tube gedrückt und hat versucht, die schnellste Rennrunde zu fahren, der alte Kasper. Und hat sich dann irgendwie immer mehr rangetastet ans Limit, bis dann eben das Limit erreicht war.
Genau.
Bremsen blockiert und dann schöner Dreher in Kurve 2, wie wir es schon so oft gesehen haben, in Kurve 2. Naja, und dann ist erstmal Abt vorbeigefahren, dann ist sind noch einige Überrundete vorbeigefahren. Vermutlich war Heidi dabei, wer weiß. Ja, und dann am Ende ist er trotzdem noch als Zweiter ins Ziel gekommen, was natürlich ein hammermäßiges Ergebnis ist als Rookie, während alle anderen so krass gestrauchelt sind. Aber ja, war natürlich grobe, herbe Enttäuschung auch fürs ganze Team, die ja, wie wir vorhin schon angesprochen haben, mit Sarrazin schon mal gewonnen hatten, dann disqualifiziert wurden dafür. Und jetzt wieder den Sieg so kurz vor Ende weggeschmissen. Oder Heidfeld, damals in Peking. Sie waren oftmals ganz nah dran. Und diesmal eben genauso.
Ja, da möchte ich immer noch kurz korrigieren, denn eigentlich ist ja Mortara als Dritter durchs Ziel gegangen.
Ah, ja,
das richtig. Ergebnis Sorry. Spricht zwar eine andere Sprache, aber in dem Moment war er erstmal Dritter, denn gewonnen hat ja an seinem 25. Geburtstag zumindest zunächst mal Daniel Abt.
Glückwunsch. Yes.
Ja.
Auch wenn es dann nichts geworden ist, aber Glückwunsch.
Ja, super schade. So also ich hab mich wirklich sehr gefreut, war ein gutes Rennen und er hat so lange darauf hingearbeitet und wir haben auch immer gesagt, ja, der packt das, der kann das, ist nicht so, als hätte das nicht drauf, der hat halt einfach immer super Pech gehabt und ja, also das hat irgendwie in Sachen Pech haben, hat er glaube ich jetzt wirklich die Spitze erreicht, oder? Was meint ihr?
Ja, es hat sich, ich habe das ganze Wochenende gedacht, es hat sich jetzt umgekehrt. Alles, was Abt die letzten Jahre so am Stiefel hatte, hat jetzt die Grassi gekriegt. Und dann am Ende dann doch wieder diese Disqualifikation.
Ja, hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh?
No.
Tja. Ja. Ja, der Grund für die Disqualifikation von Daniel Abt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Story an irgendwem vorbeigegangen ist.
Nee, das wird mich
waren... Ja, Unregelmäßigkeiten auf den Strichcode-Stickern auf Inverter und Motor. Also wenn das Team Audi zur FIA geht im Sommer und sich ihr Auto homologieren lässt, also technische Abnahme und gucken, ob alles dem Regelwerk entspricht, dann machen die das natürlich nicht gleich mit einem Motor, sondern mit verschiedenen Motoren und Entwürfen. Die sind alle gleich designt, aber einfach verschiedene Versionen davon Ausgaben. Und dann gibt es eben pro Einheit einen Technik-Sticker mit einem Strichcode drauf und der muss dann eben draufkleben und in einem technischen Wagenpass, so ja ähnlich wie ein Personalausweis eigentlich, von dem Auto auch eingetragen worden sein, dass die FIA weiß, im Auto ist gerade der Sticker mit diesem und jenem Code. Und da war eben die Übereinstimmung bei Daniel Abt nicht mehr. Da stand im Pass ein anderer Code als auf dem Auto, im Motor und Inverter. Und damit entsprach das Auto nicht mehr den Regeln und wurde disqualifiziert.
Ja, und jetzt nehme ich mal auf, was der Tobi W. gerade im Chat geschrieben hat. Da könnte man sich jetzt ja theoretisch wundern, wieso wird denn der jetzt nur für Sonntag disqualifiziert, aber nicht für Samstag? Der ist ja mit den gleichen Autos gefahren. Ja, wer weiß es, außer Tobi W.
Ich weiß es. Den Chat gelesen habe.
Ah, also ohne den Chat zu lesen, muss ich ehrlich sagen, hätte ich es auch nicht gewusst. Das ist nämlich so, diese Untersuchung wird tatsächlich nur bei den Top 3 des jeweiligen Rennens kontrolliert. Deswegen ist das am Samstag keiner Sau aufgefallen und auch nicht den Leuten, die das kontrollieren.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum stimmen diese Strichcodes nicht?
Ja, die
sich die Welt stellt, weil normalerweise sollten die ja eigentlich den Teilen entsprechen und der geneigte User, gerade viele unserer Facebook-User, haben dann drunter kommentiert natürlich, dann war es wahrscheinlich ein anderes Bauteil. Also die Aussage von Audi dazu ist, dass es alles identische Bauteile waren und dass es dadurch keinen Vorteil gegeben hat. Müssen wir jetzt mal von ausgehen und gehen wir auch von aus. Die Frage ist nur, warum sind dann da andere Strichcodes drauf? Sind das vielleicht Teile, die von irgendeinem Zulieferer kamen? Es ist reine Spekulation, ob das vielleicht ein Teil von Schaeffler ist oder so und die haben im System Strichcodes geändert? Ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich eine Frage, die man sich stellt und schwierig nachzuvollziehen für die Fans.
Na, vielleicht hat man was vertauscht. Ja, ich meine, ein Mensch geht, wahrscheinlich geht ein Mensch oder womöglich geht ein Mensch her bei solchen in so mini-kleinen Serien gefertigten Teilen und klebt irgendwie Sachen auf andere Sachen und hat vielleicht jetzt mal was Falsches irgendwo hingeklebt. Könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube auch, dass es einfach nur so ein Vertauschungsding war. Das steht gerade im Chat auch schön. Wagenpass A, laut Wagenpass A auf Motor und B auf Inverter. In der Tat aber andersrum.
Daran lag es.
Das heißt, die haben den Sticker vom Inverter auf den Motor geklebt und den Sticker vom Motor auf den Inverter.
Genau.
Das wäre eine
Oder
eine ganz andere, für ein anderes Rennen bestimmte Einheit. Vielleicht.
Ja, aber dann lass uns doch mal ganz kurz, würde ich mal gerne eure Meinung dazu hören und auch gerne aus dem Chat. Findet ihr das, ist das ein Grund für eine Disqualifikation oder nicht? Wenn da zwei Sticker vertauscht sind, die Teile stimmen eigentlich und es ist klar nachweisbar, dass die Sticker einfach nur vertauscht wurden, dadurch aber keiner einen Vor- oder Nachteil hatte.
Ich finde, die Strafe ist gerechtfertigt. So leid es mir tut für Daniel, weil, also ich finde eine Strafe gerechtfertigt. Vielleicht fange ich erstmal so an, weil Regeln ist Regeln und in den Regeln steht nun mal, das Auto muss nach diesen und jenen Spezifikationen abgestimmt sein und es muss Motor A auf dem Pass stehen, wenn Motor A auch drin ist. Ich finde es natürlich sehr, sehr bitter für Daniel, weil der hat da wirklich gar keinen Einfluss drauf gehabt. Aber es war eben auch schon die gleiche Geschichte bei untergewichtigen Autos von Lucas Di Grassi in Mexiko 2016 und im Marrakesch-Qualifying von Sebastian Buemi, nachdem sich ein Feuerlöscher entleert hat 2016 und der Frontflügel von Di Grassi 2015 in Berlin. Also es ist ja nicht der erste Fall, dass ein Fahrer nicht dafür was konnte, dass das Auto nicht regelkonform war und er trotzdem bestraft wurde.
Ja,
dabei ist der Meinung bitter. Sind im Chat auch alle. Strafe, ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, in welchem Maß?
Ja, ich glaube, das ist schwierig, letzten Endes da die goldene Mitte zu treffen. Ne? Denn einerseits finde ich löblich an der Formel E, dass man nicht ein 24 Millionen Seiten Regelwerk hat, wie in anderen Formelsportmotorarten, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, um sie nicht direkt zu dissen. Andererseits grast du dann natürlich mit einer Strafe, die so hart ist wie Disqualifikation, weil was nicht konform ist, grast du natürlich auch dann so Sachen ab wie, okay, das ist jetzt ein dummer Fehler und die Teile sind wahrscheinlich okay und so weiter und so fort. Und da wird man aber dann trotzdem einfach mit der härtesten der verfügbaren Strafen bestraft in dem Moment. Andererseits ist natürlich auch so, kann wahrscheinlich keiner so genau nachvollziehen, ob der Motor jetzt tatsächlich das ist, was er sein sollte oder irgendwie nicht oder so. Ist wahrscheinlich alles nicht so easy. Also ich habe im ersten Moment auch gedacht, okay, da kann jetzt ja der Abt da nichts dafür, da muss man ihm ja jetzt ja nicht seinen ersten Sieg aberkennen. Letzten Endes muss man es wahrscheinlich aber dann auch so stringent machen, ja, dass man sagt, es gibt ein überschaubares Regelwerk und daran müssen wir uns jetzt auch halten. Denn wenn man nämlich dann für jede Geschichte irgendwie eine Ausnahme schafft und das alles super detailliert betrachtet, dann endet man da, wo die Formel 1 ist. Ja, wo es irgendwann auch sperrig wird.
Schreibt gerade der Axel, vielleicht muss doch einfach ein Exempel statuiert werden. Habe ich auch gedacht gleich, als die Strafe ausgesprochen wurde, dass man da jetzt erstmal irgendwie eine harte Linie fährt und da ein Zeichen setzt. Aber ich weiß nicht, ich kann das alles nachvollziehen, aber meine persönliche Meinung, die jetzt nichts mit unserer Website oder sonst was zu tun hat, ist, dass ich die Strafe auch, wenn das keinen Wettbewerbsvorteil gebracht hat, dass ja, wenn vielleicht eine Schraube oder so falsch verschraubt ist, die einen Luftwiderstand verändert oder so im Extremfall, dann hat es irgendeinen Effekt aufs Rennen, auch wenn der minimal ist. Aber wenn es keinen Effekt aufs Rennen hat, finde ich, man hätte das Team bestrafen sollen, vielleicht mit einer saftigen Geldstrafe oder wie auch immer, vielleicht auch die Punkte in der Teamwertung zurückhalten. Aber ich weiß nicht, es ist halt alles so ein bisschen die Krux, dass wir jetzt so viele Rennen schon hatten, wo man quasi nicht weiß bei der Zieldurchfahrt, ist er jetzt wirklich der Sieger oder mal, wir wissen das ja von der,
das ist das
Uncoole, weil wir darüber berichten, du kannst eigentlich nie nach einem Rennen, jetzt aus unserer Perspektive, wirklich in den Feierabend gehen, sondern du weißt, es kann immer noch irgendwas kommen und oftmals kommt auch irgendwas. Im schlimmsten Fall eben die Disqualifizierung des Siegers, dass man eben wirklich alles neu anpassen muss und so weiter. Das ist schwierig für die Fans nachzuvollziehen. Wir haben so viele Kommentare auf unseren sozialen Kanälen und so weiter bekommen unter dem Artikel, die das einfach nicht nachvollziehen können und die sagen, die Formel E macht sich damit selbst kaputt, weil man einfach so ein emotionales Thema, was gleichzeitig nicht greifbar ist und nicht nachvollziehbar für die meisten. Die Frage ist nur, wie sollte man es lösen? Es ist halt schwierig. Es gibt Regeln, an die muss man sich halten und wenn nicht, dann wird man bestraft. So ist es und so muss es auch sein. Die Frage ist, wie kann man es ändern? Kann man das Regelwerk vielleicht ein bisschen weniger komplex machen?
Aber dadurch, dass du verschiedene Varianten oder Variationen von diesen Fällen betrachtest, wird es ja genau eben komplexer. Es ist eben nicht so einfach, wie es jetzt ist. Also im Moment ist es ja der einfachste Fall. Wenn das Auto nicht allen vorgegebenen Regeln entspricht, dann wird es nicht zugelassen. Ende. Das ist die ganze Regel letzten Endes, ja. Und dadurch ist sie auch einfach. Und das hat aber dann unter Umständen auch mal einen harten Effekt bei so Lappalien-Dingern, wie dem, was wir jetzt gesehen haben am Sonntag.
Ja, also ja, Audi muss Tobi auf jeden Fall seine Lehren ziehen.
Genau, der Tobi W. schreit jetzt zum dritten Mal irgendwie im Chat hier, Audi hat da einen Fehler gemacht, fertig, hat mit Regeln nichts zu tun, ist doch keine Strafe. Ja, letzten Endes ist es wahrscheinlich einfach genau so. Da steht drin, was das Auto können, haben und so weiter muss. Und wenn es das nicht hat, dann ist es halt raus. Ich finde es auch wirklich nicht gut. Ich bin auch gar kein Freund von diesem nach dem Rennen, es irgendwie wird alles nochmal anders, als es war in dem Moment, wo die Zielflagge gewunken wurde. Das gefällt mir auch überhaupt gar nicht, aber ich glaube, es wird nur komplizierter, wenn man für alles irgendwie versucht, in einem Regelwerk Ausnahmen zu schaffen.
Das Regelwerk darauf, dass die mehr Acht drauf geben oder sowas.
Genau. Immer schön aufpassen. Und zwar alle im Team. Letzten Endes sind zwar die Fahrer ein sehr wichtiger Punkt in dem ganzen Sport, aber letzten Endes ist doch auch irgendwo noch ein Team involviert in dem ganzen Ding.
Ganz kurz noch, das sportliche Regelwerk ist auch schon, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 163 Seiten lang. Ja. Das reicht.
Genau, ich finde, es muss gar nicht komplexer werden.
Ja,
das ist Audi hat dann noch, dann gibt es ja noch das Technische.
Genau, das ist nur Teil 1, ne? Also die Präambel. Audi hat dann noch lange überlegt gehabt, ist eigentlich relativ. Nach dem Rennen hat ein Team eine Stunde Zeit, offiziell Berufungen anzukündigen bei der Rennleitung. Das hat Audi gemacht. Die haben natürlich nicht lange Zeit gehabt durch dieses Zeitlimit von einer Stunde. Und die Anwälte von Audi sitzen in Deutschland. Die konnte man da nicht irgendwie erreichen innerhalb von der Stunde. Deshalb haben sie provisorisch erstmal angekündigt, wir wollen Berufungen. We announce our intent to appeal. So heißt es auf Englisch. Also wir beabsichtigen zu berufen. Dann haben sie sich das Ganze angeschaut, wahrscheinlich aufs Regelwerk geschaut und dann gesagt, wir verzichten drauf, es hat keinen Sinn. Wir nehmen die Entscheidung jetzt eben so an, wie sie ist und gucken jetzt, dass wir das in Marrakesch besser machen.
Ja, du hast ja immer gewisse Nachteile dadurch auch. Also es sind keine schönen Schlagzeilen für einen Hersteller, dieses ganze Hin und Her und es kostet Geld. Und es kostet Zeit. Es gab's mal, ich weiß nicht mehr, bei welchem Rennen das war, einmal hat Audi keine Berufung eingelegt. Es könnte sein, dass das nach Mexiko gewesen ist, weil das nächste Rennen so knapp bevorstand, dass sonst das Auto womöglich nicht mehr rechtzeitig angekommen wäre zum nächsten Rennen. Da hat man deswegen darauf verzichtet. Jetzt ist das nicht der Fall und es hat mich auch gewundert, dass jetzt am Montag gestern schon die Entscheidung dann kam aus Ingolstadt, da keine Berufung einzulegen. Tja, ich glaube, man sollte das Thema jetzt einfach begraben und einfach in Zukunft besser aufpassen, dass Audi vorne dabei ist und die Chance hat, Siege einzuholen und vor allem auch Daniel Abt, der bärenstark war. Einfach jetzt in Zukunft besser machen und am 13.01. geht's weiter in Marrakesch.
Einfach besser machen. Das ist mal ein Wort. Ja, 38 Tage noch schon wieder warten. Ach. Ja, Tobi,
darf
du darfst.
Darf ich mal eben ein Plädoyer für Felix Motherfucking Rosenquist sprechen, der dann das Rennen gewonnen hat. Also, fangen wir an. Quali komplett seitwärts durch den dritten Sektor. Lohnt sich diese Runde sich mal anzuschauen. Pole Position. Der Hammer. Dann dieser Start. Ja, okay, gut. Muss man jetzt nicht unbedingt nachmachen. Dann auf Platz 11 zurückgefallen. Ich habe mir das ganze Rennen mal angeschaut, was dann passiert ist. Hat ein paar Runden gedauert, dann hat er irgendwann Speed aufgenommen, Prost überholt, Piquet und Bird in einer Runde geschluckt. Dann Jeff überholt, kurz vor den Boxenstops, und eine absolut fabelhafte, superschnelle Inlap gedreht. Hat dann Evans noch in der Boxengasse überholt. Ich weiß gar nicht, der war 5 Sekunden zu langsam. Ich glaube, der hatte noch eine Zeitstrafe vom Rennen vorher oder sowas. Und weil dann da Costa auch 20 Sekunden zu langsam war in der Box im Rennen danach, ist Rosenqvist dann innerhalb von 24 Runden wirklich auf P4 nach vorne gegangen. Lynn hat den Overcut gemacht und ist noch eine Runde länger draußen geblieben. War da extrem langsam, hat bestimmt Energie sparen müssen. Platz 3, Edo dreht sich, rutscht auf Platz 2 vor, dann am Ende 5 Sekunden hinter Abt ins Ziel. Abt wird disqualifiziert, Rennsieg. Meine Güte, Felix Rosenqvist, was für ein Teufelskerl bist du denn? Was für ein, ich glaube, ich habe selten so ein tolles Rennen gesehen von Felix Rosenqvist wie das am Wochenende. Diese honorable Mention möchte ich noch haben.
Gekrönt mit der maximalen Punkteausbeute. 29 Punkte. Das zweite Mal in der Formel-E-Geschichte überhaupt, dass jemand einen Hattrick holt. Also die Pole-Position, die schnellste Rennrunde, die hat er nämlich auch noch geholt. Und den Rennsieg. Also maximale Punkte. Und damit ist er jetzt in der Gesamtwertung, ich glaube, Dritter, ne? Ich schau mal gerade. Ja, genau. Hinter Bird und Wern.
Ja, und maßgeblich beteiligt daran, dass Mahindra die Teammeisterschaft anführt.
Ja.
Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht.
3 Punkte vor Virgin. Ja gut, Heidi am Samstag auf dem Podium als Dritter. Mhm. Da ist Rosenqvist übrigens mit 0 Punkten nach Hause gegangen. Also keine Punkte geholt und ist trotzdem Gesamtdritter jetzt. Stark.
Stark. Nicht schlecht.
Ich glaube, oder ich bin mir auch sicher, dass der in dieser Saison um die Meisterschaft kämpfen wird. Vielleicht wird er sogar Meister, wer weiß.
Oh. Das ist aber ein sehr früher Ausblick, Timo.
Ja, aber er ist einfach einer der absolut Besten. Mahindra ist genauso stark wie in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr. Die sind ganz vorne dabei. Und er hat noch viele Rennen vor sich, wo er viele Punkte holen kann. Er ist jetzt, hat ein Jahr Erfahrung, was er letztes Jahr noch nicht hatte. Da musste er sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen, auch wenn es in Marrakesch gleich die Pole Position war. Aber jetzt ist er voll da. Er ist reif genug für den Titel. Und ich glaube, an dem wird kein Weg vorbeiführen.
Herr Wollen Bert. Wollen wir noch mal eben kurz über Kamui Kobayashi reden. Mhm. Seine einzigen 2 Rennen voraussichtlich für den Moment. Der hat 20 Minuten Streckenzeit bekommen in Donington für einen Fototermin vorher und ist dann ins erste freie Training am Samstag gegangen mit gar keiner Erfahrung von der Formel E und hat dann sich so stark entwickelt, der hat mich auch beeindruckt.
Ja, war nicht schlecht.
Ja, also der war natürlich immer noch off the pace, der ist nicht vorne dabei gewesen, aber alleine schon ja die Entwicklung von Rennen 1 zu Rennen 2, die hat mir echt gefallen. Der war noch so, hat noch recht, seine Rundenzeiten waren natürlich noch nicht vorne dabei und die haben auch immer recht viel fluktuiert. Da war mal eine schnelle Runde dabei, mal eine langsame, weil dann irgendwie er den richtigen Rhythmus mit dem Rekuperieren nicht gefunden hat. Und letzten Endes, schöne Statistik vielleicht zum Abschluss, die schnellste Runde von Kobayashi am Samstag im Rennen war 0,001 Sekunde langsamer als die von Da Costa, seinem Teamkollegen.
Also 0,001 Sekunden in Zahlen, ne?
Ja.
Wahnsinn.
Schade, ja, dass der nicht im Marrakesch
Qualifying im ersten Qualifying direkt auf Platz 13 gekommen, im Andretti, was jetzt auch kein Top-Auto ist. Chapeau
zum dritten Mal heute, Timo. Was ist denn da los? Wort des Tages.
Ehrlich? Oh.
Junge.
Oh. Ja, ich bin unter die Franzosen gegangen.
Ach so, verstehe.
Ah, oh, nee, ich habe, was wollte ich denn jetzt sagen?
Wissen wir nicht.
Naja. Ach so, dass wir ja dann ab Marrakesch aller Voraussicht nach Tom Blomqvist sehen, statt Kobayashi im Andretti. Mhm. Denn BMW hat ja schon so ein bisschen angekündigt, ich glaube, da geht's hinter den Kulissen ganz schön hin und her. Es war ja in dem offiziellen Schreiben von BMW, stand ja auch drin, ja, Andretti hat am Ende die Hoheit über dieses Personal. Und ist es so nach dem Motto, es ist ja ein Unding, dass die nicht 2 Werksfahrer von BMW einstellen. Es ist ja dann Kobayashi geworden wegen dem Hauptsponsor, MSAD Andretti, MSAD, also die Versicherung. Da ist es dann Kobayashi geworden, aber ich gehe fest davon aus, dass dann ab Marrakesch BMW sich durchsetzen wird und dann Kalle Blomqvist kommen wird.
Steht zu vermuten, ja.
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 So. So. Dann haben wir die beiden Rennen eigentlich durchgenudelt, oder?
Ja, würde ich
herrlich
sagen. Herrlich.
Nur 18 Minuten drüber.
Ja, was jetzt?
Wir haben noch News.
Was jetzt noch alles kommt. Der Tobi will ja noch News bringen.
Naja, wir können mal kurz über die News fliegen.
Ja, aber ganz kurz.
Aber nur ganz kurz.
Aber wirklich ganz kurz.
Also, in unserem Patch steht, ausgesambert in Sao Paulo. Da ist die Entscheidung offenbar gefallen, oder haben wir ja schon letzte Woche berichtet, dass Sao Paulo nicht stattfinden kann, weil das Gelände, wo die Serie fahren wollte, privatisiert wird. Und der Prozess des Verkaufens dauert zu lange. Deswegen musste das Rennen auf nächstes Jahr verlegt werden. Stattdessen ist aktuell Punta del Este einer der Hauptkandidaten in Uruguay, wo wir 2014/15 schon gefahren sind. Wird morgen entschieden, wenn dieser E-Pod wahrscheinlich online ist, heute entschieden oder schon gestern entschieden, was auch immer. 6. Dezember,
am Mittwoch.
FIA Weltmotorsportrat, da fällt die Entscheidung, ob wir vielleicht an den Strand von Uruguay zurückkehren.
Ich denke, die Entscheidung ist schon gefallen, wahrscheinlich wird es dann verkündet.
Genau, ja.
Also die lokalen Autoritäten in Punta haben es auch schon gesagt, jupp, das ist wohl so gut wie sicher.
Dann Lewis Hamilton badet im Fettnäpfchen. Der hat ein Video geteilt auf Instagram und ja, ist da erstmal richtig schön tauchen gegangen. Und zwar Video von der Formel E mit den Worten, ich versuche auch ein paar andere Formelserien im Auge zu behalten und habe gerade diesen Clip gefunden, den ich mit euch teilen musste. Tja, doof nur, dass dieser Clip, den er gerade teilen musste, 3 Jahre alt ist. Dass das Video von dem Unfall zwischen Prost und Heidfeld in Peking 2014. Und dazu schreibt Hamilton dann, wenn die FIA diesen Fahrer, also Prost, nicht sperrt, weiß ich auch nicht weiter. Diese Art zu fahren ist gefährlich, schändlich und inakzeptabel. Schändlich. Jetzt mein Highlight. Ich hoffe, Nick Heidfeld geht es gut. Was denkt ihr? Tja, und also Hamilton hat dafür ordentlich auf die Mütze bekommen, dass er eben ja 3 Jahre zu spät ist. Die Formel E hat mit dem offiziellen Account kommentiert, komm in die Gänge, Champ. War auch ganz lustig. Und Nick Heidfeld halt hat sich dann am Ende selber geäußert mit einem Video vom Flughafenterminal, nachdem er aus Hongkong zurückgeflogen ist. Hi Louis, bin gut gelandet, mir geht's gut. Hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt, bin vor 3 Jahren losgeflogen. Kann dir versichern, dass ich seitdem viele Rennen mit Nico gefahren bin und alle, naja, fast alle ohne Probleme liefen. Da spielt natürlich
was meint
auf den Unfall aus Mexico City dieses Jahr.
Ah, stimmt.
Da hat der Nico den Nick ja abgeräumt und dann gab es am Ende noch die Kollision mit Rosenqvist.
Da ging es richtig runter.
Ja, das war 2017, dieses Jahr war das.
Habe ich 16 gesagt? Oh je.
Nee, aber im Chat steht gerade 16.
Na, letzte Saison jedenfalls.
Ja, dann Michelin bleibt Reifenpartner bis 2021.
Ach, meiner.
Oh, das ist Berliner.
Zuletzt, Dani Kvyat wird recht wahrscheinlich beim Rookie-Test in Marrakesch dabei sein. Da gibt ja dieses Jahr diese Extra-Regelung, dass ein Rookie-Test von den Teams durchgeführt werden darf, scheint momentan, kommt wahrscheinlich auch im Rahmen der FIA-Sitzung am Mittwoch die offizielle Bestätigung, dass das nach Marrakesch stattfinden soll am Sonntag. Und wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, hat Kvyat schon Kontakt mit mindestens 2 Teams aufgenommen. Aus der Formel E.
Wow.
Da freue ich mich ja schon so richtig drauf. Endlich wieder ein talentierter Formel-1-Fahrer.
Hurra!
Yippie!
Ja, wir können an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, es folgen noch in den nächsten Tagen sehr viele News. Es gibt viele, viele Themen, die wir in den nächsten Tagen noch aufbereiten werden. Erstmal natürlich das ganze Rennen, die Meinungen und so weiter. Und dann warten so Themen wie Vettel und Ferrari und Tesla. Und da gibt's viel interessante Sachen. Also bleibt dran.
Gute Idee. Und jetzt auch gleich dranbleiben. Tobi macht sich nämlich bereit für
der Formel E Fakt der Woche.
Tja, das Samstagrennen in Hongkong war tatsächlich, vor allem durch die Unterbrechung, das längste Formel-E-Rennen der Geschichte. 1 Stunde, 17 Minuten, 10 Sekunden und 486 Zehntelsekunden hat es gedauert.
Du kannst aber auch zahlen. 1000 Sekunden
hat's 486 Zehntel.
Mist.
So wirklich.
Außer mir natürlich.
Ach, verkackt.
Ja, interessant. Das wusste ich jetzt auch noch nicht.
Ja.
Ja.
Mensch, hier lernt man aber auch immer was.
Tobi hat es nochmal geguckt mit der Stoppuhr daneben. Damit er es auch wirklich genau wiedergeben kann.
Da kann ich auch direkt noch einhaken. Ja. Zeitlich lang, ja. Aber von der Distanz her war das das kürzeste Rennen der Saison. Das behaupte ich jetzt mal und ich glaube, das ist auch, wird auch so bleiben. Mit 80 Kilometer im ersten Rennen, 43 Runden, das ist schon wenig. Also,
das ist
mit anderen Worten, das ist nicht viel.
Es ist das längste und das kürzeste gleichzeitig. Wow, das ist mal mind-blowing facts.
Ja, nur hier.
Ja, nur hier.
Bei uns.
Und nicht mal, weiß ich jetzt aber auch nicht.
Nicht mal erfunden, nicht mal erfunden, sondern richtig echte Fakten auch.
So, gibt's noch Meinung aus dem Chat?
Aus dem Chat?
Basto Maldonado wird sich gewünscht.
Was? Kann man sich jetzt hier einfach irgendwas wünschen, oder was? Das wusste ich.
Ich wünsche mir Phil im Formel-E-Auto.
Oh, das, mal gucken, wie viele Überrundungen ich ertragen muss auf so einem Kurs. Also ich tippe mal auf allerlei.
Du bist dann wahrscheinlich so wie Heidfeld, du hängst dich dann an den Führenden und beißt richtig.
Na, das ist auf jeden Fall ein Plan. Ja,
wollten wir nicht eigentlich auch mal zocken, irgendwie hier R-Faktor?
Ja, außer Tobi hat das ja keiner, ne?
Ja.
Oder hast du es, Timo?
Nee, noch nicht, ich...
Ja.
Ich komme irgendwie nicht dazu.
Kenn ich.
Dann genau jetzt bitte.
Wie, was genau jetzt? Nee.
Ja, jetzt hier runterladen.
Nee.
Aber ich habe ja keinen Controller. Ich habe zwar ein Lenkrad, aber ob ich das hier anschließen kann?
Hör mal, Hamburg ist die zweitgrößte Stadt von Deutschland. Ne? Ich habe bestimmt irgendwie einen Saturn oder einen Mediamarkt oder so einen anderen Schweinemarkt, wo man sowas einfach kaufen kann.
Ein Schweinemarkt. Ja, da gibt es hier Schweinemärkte.
Da siehst du.
Gibt auch einen Fischmarkt.
Hamburger Schweinemarkt, das ist weltbekannt.
Der Touristenmagnet.
Genau.
Ja, wir kriegen das schon noch hin. Irgendwann.
Gut.
Wenn ich Ferien habe.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ferien.
Ja.
Das wird toll. Was haben wir denn noch? Wir könnten den Sieger des Formel-E-Tippspiels kurz noch bekannt geben, oder?
Scheiße, ich habe wieder vergessen zu tippen.
Echt?
Ja, das dachte ja ich mir auch nach dem Quali am Sonntag. Ich habe das Rennen
mitgenommen. Das erste Rennen habe ich getippt, aber das zweite, ich habe ganz kurz zwischendurch mal dran gedacht, aber irgendwie in dieser komischen Illusionsscheinwelt vom Wochenende, wo es keinen Schlaf und nichts gab und die kompletten Tageszeiten verschwommen sind, habe ich dann doch vergessen, für Sonntag zu tippen.
Interessant, wo du es jetzt sagst. Mir fällt jetzt erst auf, dass ich auch am Sonntag nicht getippt habe. Hab mich schon gewundert, wieso habe ich jetzt da 0 Punkte am Sonntag? Jetzt weiß ich's.
Oh, Scheiße.
Ich bin so ein Noob bei sowas. Naja, aber da...
Sonst wäre ich Erster bestimmt.
Ich wäre Erster. Ich hätte ja am Sonntag hätte ich ja alle richtig getippt.
Ja.
Ja, gut. So, ja.
Geht.
Ja.
Wer führt? Mark Genius führt
mit 39 Punkten. Herzlichen Glückwunsch.
Du Genius.
Und von den 39 Punkten hat er 37 am Samstag kassiert. Das ist schon nicht schlecht.
Platz 2 geht an Matze von ZF. Glückwunsch auch zu diesem Getriebe. Dass Venturi jetzt echt voranbringt.
Achso, ich dachte, er hätte es gerade gewonnen. Glückwunsch zu deinem neuen Getriebe. Hier ist es. Ja, und dann der Ricardo.
Dritter, ja genau, ist auch noch Platz 2 punktgleich. Ja, der cheatet wahrscheinlich auch Ricardo, weil der hat das ja, der leitet ja sozusagen diese Tipprunde.
Ist er bekannt als
wette,
Professor Tippspiel.
So ein Hintertürchen irgendwie eingebaut. Oder der kann einfach halt in eine Glaskugel gucken.
Das kann ich auch, aber was ich da sehe, hilft mir auch nicht.
Sollte er aber eigentlich Erster sein, muss man dann auch mal sagen.
Ja, vielleicht will er nicht, weißt du, das ist zu auffällig.
Und dann beim letzten Rennen, bam!
Genau, beim letzten Rennen auf einmal die 1000 Punkte. Das wollte ich sagen, da sind richtig viele Leute, die diesmal mittippen.
Wie viel sind denn das hier? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, also über 40.
Schade, ich habe gedacht, du ziehst es jetzt durch und sagst mir dann eine genaue Zahl. Ich war nämlich zu faul. Naja.
Ne, über 40 ist auch was.
43.
Wo stehen wir denn alle? Wer ist denn der Beste von uns?
Tobi, glaube ich. Lass mal gucken.
Nee. Also Tobi W. ist der Beste von uns.
Ja.
Von uns hier ja, gerade hinter Mikrofon ist, ja jetzt ist Timo der Beste.
Genau, das ist auch schon wieder einfach eine Farce, ne? Sonntag nicht getippt, ist aber noch der Beste von uns dreien. Also ich bin empört und das meine ich nicht positiv.
Wo bist du, hier Commander?
23. Junge.
Das ist stark. Und wo ist Tobi?
Caramba.
Tobi tippt ist 15.
Mhm.
Nee, gut, aber wir haben alle nicht getippt Sonntag, ne? Mann, nee, wir sind echt Vorbilder.
Krasse Opfer.
Bemerkenswert aber, Chris ist 11. Chris hat getippt und hat am Sonntag einen Punkt geholt, obwohl er getippt hat.
Tja,
das ist. Und da sind einige. Und
Timo, schön, wenn man
bei
Timo noch hören könnte.
Ist echt, bin ich wieder Robo?
Jetzt bist du wieder da. Nee, du warst ganz aus. Hast du dich auf den Mute-Schalter gesetzt? Oder?
Nö. Nicht.
10 Nägel nicht geschnitten. Was passiert?
Ich habe über Mist geredet.
Schlimm. Also, ich weiß auch nicht, was los ist mit dem Internet bei euch.
So, haben wir auch nur wir sind so ein bisschen die Gottschalks der Formel E, oder?
Genau.
Halbe Stunde überzogen.
Ja, also ich habe meiner Frau gesagt, ich bin in anderthalb Stunden wieder da. Das wäre jetzt gleich. Das heißt, die Sendung ist jetzt zu Ende.
Okay, tschüss.
Also ganz so einfach ist es nicht. Wir machen noch Musik zum Schluss und sagen auf jeden Fall schon mal.
Phil hat was vorbereitet auf der Ukulele, das würde er jetzt gerne mal vorspielen.
Ich hätte so gerne eine Ukulele, ganz im Ernst.
Ich habe eine.
Ja,
ich auch. Eine.
Schick mal.
Ich kann es aber nicht spielen.
Ja, ich auch nicht. Das ist doch nicht schlimm. Das kann das ja nicht so schwer sein. Da gibt's doch bestimmt hier Ukulele lernen auf YouTube. Das kann doch nicht so schwer sein. Mit die paar Seiten und dann ist so alles. Also das kann ich mir vorstellen.
Du brauchst nur auch Zeit zu, das ist immer das Ding. Wenn wir Ferien haben.
Genau, was wir da nicht alles machen wollen. Wir werden so einen Freizeitstress haben, das wird total stressig und dann sind wir froh, wenn wir wieder arbeiten können.
Mal gucken, dass wir nicht Weihnachten verpassen.
Ja, das ist alles nix. So, es schreit ganz laut nach Feierabend und zwar, ich zähle jetzt nicht auf, wer alles nach Feierabend schreit, aber wir machen jetzt Schluss an dieser Stelle. Wir danken fürs Zuhören und dabei sein und für die rege Anteilnahme im Chat. Wir haben, eigentlich müsste mal jemand zählen, wie viele Zeilen im Chat jetzt hier an Text produziert worden sind. Das ist ja auch wieder wirklich beachtlich, wie viele Leute da sind und wie viele hier auch die haben alle so Bock hier mitzumachen, das gefällt mir richtig gut. Also an der Stelle.
Über die ganze Dauer.
Ja.
Chapeau.
Oh.
Soll ich wohl heute schon mal gesagt haben.
Ja, es fühlt sich an, als hätte ich das schon mal gehört. Ich habe jetzt genug vom Chapeau und sag jetzt mal Tschüss, bis nächste Woche, war. Danke euch, Timo, Tobi, bis zum nächsten Mal. Tschö.
Bis danke, dann. Phil. Danke, Leute. Tschüss.
Tobi heißt da.
Tschüss.